Wir stehen bei unserem Studium der messianischen Prophezeiungen im Alten Testament in Bezug auf das erste Kommen des Messias als der leidende Messias im Buch Jesaja. Das letzte Mal haben wir uns mit der übernatürlichen Geburt des Messias in Jesaja 7 beschäftigt und heute gehen wir zu dem nächsten ausgesprochen messianischen Abschnitt in Jesaja 8. Wir haben den zwar vor einiger Zeit schon ein bisschen vorwegnehmend angeschaut, als wir Psalm 118 betrachtet haben, wo es um den Stein ging, den die Bauleute verworfen haben. Darum können wir dann relativ zügig vorangehen in Kapitel 8 und gehen dann weiter zu den messianischen Abschnitten in Jesaja 9. Liest jemand den Text vor, einfach des Zusammenhangs wegen schon ab Jesaja 8, Vers 9 bis zum Schluss des Kapitels. Jesaja 8, 9 bis zum Schluss. Ja, bis mal dahin. Wir haben gerade einen ganz direkten Zusammenhang zwischen Kapitel 7 und jetzt diesem Abschnitt. Nämlich, wo liegt gerade die direkte Verknüpfung? Ist das beim Lesen aufgefallen?
Ende Vers 9 und Vers 20.
Nämlich Ende Vers 9 war es. Und jetzt da?
Wenn Sie nicht nach diesen Worten sprechen, so gibt es für Sie keine Morgenröte.
Jawohl, das wäre ein Bezug. Aber jetzt, wenn es gerade um den Messias geht, in Kapitel 7, wo haben wir einen direkten Bezug zum Messias? In Kapitel 7 und jetzt in Kapitel 8. Warum? Ja, Vers 10?
14 habe ich gemeint.
Ja, aber wo ist der Zusammenhang zu Kapitel 7?
Ja, weil da von Jesus die Rede ist. Und hier
ja, genau. Also, es sind beides messianische Abschnitte. Einverstanden? Und das werden wir gleich genauer anschauen. Aber es gibt so eine Stichwortverbindung. Vielleicht ist das klar gefragt. Damit man weiß, worauf ich hinaus will.
Vielleicht das Zeichen und Wunder. Meintest du das jetzt? Also in 7,14 und dann in
8. Ja, gut, da geht es dann eben um die Gläubigen, die Zeichen und Wunder sein werden. Und in Kapitel 7 hatten wir das Zeichen der übernatürlichen Geburt des Messias als ein Zeichen für das Haus Davids. Ja. Jawohl, und wenn es da eben heißt, in Kapitel 8, Vers 10 am Schluss, denn Gott ist mit uns, auf Hebräisch, Ki Immanuel. Das ist genau das Gleiche. Der gleiche Name noch einmal, der dem Messias gegeben wird in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und nun, wenn es darum geht, dass Israel als Nation in Not kommt, wegen den tobenden Völkern rund um sie her, die Pläne beschließen, die für Israel gefährlich sein können, dann sagt Israel hier, redet ein Wort und es soll nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Der Immanuel steht auf unserer Seite. Jawohl. Und nun, in den weiteren Versen wird tatsächlich dieser Immanuel weiter eben beschrieben. Und zwar, wie schon angedeutet worden ist, ganz besonders ab Vers 14. Und da steht vom Messias, er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns. Dieser Vers wird ja im Neuen Testament zitiert und in 1. Petrus 2 auf den Herrn Jesus direkt bezogen. Wenn wir da kurz aufschlagen, 1. Petrus 2, jawohl, vielleicht des Zusammenhangs wegen könnten wir ab Vers 6 lesen. Da wird auch schon auf Jesaja hingewiesen, aber auf Jesaja 28, Vers 16. Wer liest ab Vers
6? Oder?
Nun, ab 1. Petrus 2, Vers 6, bitte.
Ja, das ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden.
Jawohl, also das ist ein Zitat, wie gesagt, aus Jesaja 28, Vers 16. Und dieses Wort wurde auch bei den alten Rabbinern auf den Messias bezogen. Und nun weiter.
Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden.
Jawohl, das ist jetzt ein Zitat aus Psalm 118. Das hatten wir ja damals ausführlich betrachtet, im Zusammenhang mit diesem Psalm. Der Stein ist der verworfene Messias. Und, ja?
Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind.
Jawohl. Also, es werden hier drei Stellen angeführt von Petrus, wo der Messias als Stein bezeichnet wird. Eben, er ist der kostbare Eckstein, Jesaja 28, aber dann erklärt Petrus, das ist natürlich nur für euch die Gläubigen so. Ihr habt eben einen Gewinn von dieser Kostbarkeit des Messias, aber für die Ungläubigen ist es anders. Für sie ist er eben der verworfene Stein, gemäß Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und jetzt kommt eben unsere Stelle dran, Jesaja 8, Vers 14, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und er erklärt dann, da sie nicht gehorsam sind, weil sie also nicht an das Evangelium glauben, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Also jeder, der den Messias ablehnt, ist dazu gesetzt, dass er durch den Messias zu Fall kommt. Da geht es nicht um eine Prädestination entgegen dem, was man eigentlich gerne möchte. Man kann nicht anders, man ist dazu gesetzt. Nein, diejenigen, die sich stoßen am Messias, die sind dazu gesetzt, dass sie eben durch ihn zu Fall kommen. Und darum eben wird er hier in Jesaja 8, Vers 14 nicht nur Stein genannt, sondern Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns. Und so hat sich die Masse des jüdischen Volkes an dem Messias Jesus bei seinem ersten Kommen eben gestoßen und ist dadurch zu Fall gekommen. Hier steht den beiden Häusern Israel. Was ist damit gemeint?
Israel und Juda.
Jawohl, Israel wäre also die zehn Stämme und Juda die zwei Stämme. Aber was würden Sie sagen, wenn jemand behaupten würde, ja, aber damals zur Zeit Jesu war ja nur der Stamm Juda zurück im Land. Die zehn Stämme waren doch schon längst nach Assyrien deportiert und die sind ja nie mehr zurückgekommen. Und hier steht, beide Häuser Israels werden sich an den Messias stoßen. Was müsste man...
Die werden doch wieder reetabliert.
Wann? Ja, dort sowieso. Aber hier steht ja, dass eben beide Häuser Israels sich an den Messias stoßen werden.
Also während der Zeit, wo er gelebt hat.
Ja. Wie kann man das erklären? Wie?
Das fragen Sie.
Ehrlich. Ach so, ja, aber vielleicht... es ist so... Es hat immer Überläufer gegeben von dem Nordreich ins Südreich zur Zeit der Könige. Man lese dazu 2. Chroniker 15, es ist die Zeit von Asa, da heißt es von solchen aus dem Norden, die sind nach in den Süden gekommen, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen ist, mit ihnen war. Es ging da um das Haus Israel, das Haus Juda, das eben unter Asa eine Erweckung erlebt hatte. Und auch später in der Zeit von Hiskia liest man in 2. Chroniker 31, in dieser Erweckungszeit, wie viele von den nördlichen Stämmen, aus den nördlichen Stämmen nach Süden gekommen waren. Und natürlich wurden dann die ganzen 10 Stämme wurden deportiert, aber es waren eben viele aus den 10 Stämmen waren im Süden. Und das erklärt eben auch, warum in Lukas 2 die Prophetin Hanna, die auf den Messias wartete, eben nicht aus dem Stamm Juda war, sondern aus dem Stamm Asser. Und das ist ja einer der 10 Stämme aus dem Norden. Übrigens, wenn man sagt, Juda war im Land, muss man immer noch betonen, natürlich war das immer Juda und Benjamin. Und selbstverständlich auch der Priesterstamm war immer dabei, Levi. Da haben wir schon 3. Aber eben, die kamen aus allen möglichen Stämmen nach Süden. Und deswegen konnte auch der Apostel Paulus vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26 sagen, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Wir sagen im Tempel. Aber er spricht von einem 12-stämmigen Volk, das Gott dient. Apostelgeschichte 26. Und Jakobus schreibt seinen Brief an messiasgläubige Juden. So, Jakobus 1. Jakobus, Knecht Gottes. Und dann sagt er, den 12 Stämmen, die in der Diaspora sind, sein Gruß. Also, er kann von den 12 Stämmen sprechen. Die konnte man bis ins Jahr 70 noch genau unterscheiden, weil jeder im Normalfall bis damals ein Geschlechtsregister hatte. Das wurde auch zentral gelagert in Jerusalem. Aber in dem Krieg von 70 nach Christus wurden alle diese Geschlechtsregister verbrannt. Und seither ging im Judentum dieser exakte Nachweis verloren. Aber es ist so, dass man heute effektiv ein spezielles Gen entdeckt hat, das typisch ist für Leute, die aus dem Stamm Levi sind. Und zwar von Aaron abstammen, das sogenannte Kohen-Gen. Aber es ist eigentlich falsch, wenn man sagt Gen, weil mit Genen bezeichnet man nur diese Abschnitte der Erbinformation auf der DNS, die Proteine kodieren. Das sind etwa 2% von der ganzen Dänis, die 1 Meter lang ist. Aber das Übrige hat man ja wenigstens noch bis vor kurzem als Junk, als Abfall der Evolution bezeichnet, weil man nicht wusste, wofür der Rest da ist. Und jetzt merkt man plötzlich, wow, natürlich hat das alles eine Funktion, weil das Übrige, das nennt man heute das Epigenom, das steuert die Gene. Und im Epigenom wird eingestellt, ob Gene voll angeschaltet sind, nur halb geschaltet oder ganz ausgeschaltet sind. Und das hat enorme Auswirkungen auf den einzelnen Menschen, auf das einzelne Lebewesen. Also heute entdeckt man, das Ganze ist viel komplizierter, als man bisher gemeint hat. Es ist also nochmals ein Computerprogramm, das das Computerprogramm steuert. Und eben gerade in diesen Bereichen gibt es immer wieder Mutationen, also kleine Veränderungen im Erbgut, die aber keine Auswirkungen haben aufs Aussehen. Und jetzt in den letzten Jahren hat man eben da entdeckt, gerade im Y-Chromosom, das ist natürlich ein relativ kurzer Abschnitt des ganzen Erbgutes, das haben ja nur die Männer. Die Männer sind ja XY und die Frauen sind XX. Und das ist also ein Abschnitt im Erbgut, das immer nur vom Mann auf den Sohn weitergegeben wird. Und dort drin gibt es so kleine Mutationen, die sich aber nicht auswirken auf das Aussehen, auf die Wirkung des Körpers. Aber da kann man erkennen, woher jemand kommt. Und heute ist man doch schon so weit, dass man die ganze Menschheit einteilen kann in Haplogruppen. Also in, kann man sagen, Äste eines Baumes. Die ganze Menschheit geht auf den gleichen Ursprung zurück. Das ist heute klar. Es gibt nicht verschiedene Arten von Menschen. Es gibt nur eine Menschenart, die geht alle auf den gleichen Ursprung zurück. Aber die ganze Menschheit hat sich in verschiedene Äste aufgeteilt. Und das sieht man in diesem Bereich an den Mutationen. Also wenn Sie zum Beispiel Ihre DNS da selber ein bisschen im Speichel eine Probe nehmen würden und man kann das einschicken an eine Firma in der Schweiz, bei Zürich, und innerhalb einiger Wochen hat man einen Bericht und die können sagen, also ihre Vorfahren waren Germanen. Und zwar, weil sie eben in diesem Abschnitt die typischen Mutationen haben, die man bei den alten Germanen, hat von alten Gräbern Proben genommen, die sind dort drin. Oder sie sind ganz typisch jemand aus dem Balkan. Ihre Vorfahren sind Illyrer. Oder ihre Vorfahren sind Hellenen, Griechen. So kann man also, kann man alle Leute so direkt auf die Urvölker zurückführen anhand dieser Markierungen. Und das kann dann jemandem auch passieren, der meint, er sei ein guter Schweizer. Und der Bericht kommt heraus, seine Vorfahren waren Phönizier. Also Kananiter aus dem Libanon, die eben über ihre Schifffahrten da im Mittelmeer, Sizilien und so weiter, dann später nach Helvetien ausgewandert sind. Und die Spuren sind noch da. Und zwar ist das dann immer die ganz direkte Linie, also immer die gerade Vaterlinie. Darin ist nicht berücksichtigt, wenn die Großmutter eine jüdische Abstammung hat, das sieht man dann in diesem Abschnitt nicht. Da ist also nur die gerade Linie. Aber so kann man auf die ganze Menschheit, auf die Urvölker zurückführen. Und jetzt hat man eben bei Juden, die Kohen heißen, Priester oder Levi, Levin und was es da alles an Variationen gibt, herausgefunden, die haben eine ganz typische Markierung, die man ganz ausgesprochen signifikant dort findet. Und das muss zurückgehen auf einen Vorfahren, der etwa vor 100 Generationen gelebt hat. Und das ist also offensichtlich ein Indikator, der zurückgeht auf Aaron. Also interessant, dass jetzt, wo man sich wieder fragen muss im Blick auf den dritten Tempel, wer ist Priester, wer gehört zum Stamm Levi, wer gehört zum Haus Aaron, wer darf Priesterdienst tun, dass plötzlich solche Dinge ans Licht kommen. Ja, also das war ein kleiner Exkurs. Eben zu den 12 Stämmen Israels. Und hier wird erklärt, Vers 14, der Messias wird ein Fels des Strauchens sein für beide Häuser Israels. Und dann wird er, wie noch genannt? Ja, genau. Er wird zum Heiligtum sein. Da konnte man also alttestamentlich schon wissen, der Messias wird Tempel genannt. Das heißt also, der Tempel in Jerusalem und früher die Stiftshütte, die sollten eigentlich nichts anderes als ein Bild des Erlösers sein. Der Tempel ist ja der Ort, wo die Opfer dargebracht werden, wo Gott Vergebung geben kann aufgrund des vergossenen Blutes. Und so wird hier von dem Messias gesagt, er wird zum Tempel sein. Er ist also der, der die Erlösung bringt durch das Opfer. Und er ist auch der, in dem Gott, der dreieine Gott, gegenwärtig ist. Schauen wir mal in Johannes 2, wo der Herr Jesus im Tempel war in Jerusalem. Er hat den Tempel gereinigt von den Verkäufern. Und dann hat das natürlich Widerspruch herausgefordert. Johannes 2, Vers 18, liest jemand bis 22. Jawohl. Also der Herr Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab, aber er meinte nicht den Tempel in Jerusalem, sondern er sprach von seinem Körper als dem Tempel. Und sie haben ihn missverstanden. Aber hier sehen wir, der Herr Jesus erklärt, dass er dieser Tempel ist. Und es ist eben so, dass in dem Herrn Jesus war der dreieine Gott auf ganz einzigartige Weise gegenwärtig unter uns Menschen. Wir müssen dazu noch aufschlagen, Kolosser 1, dann wird das noch ein bisschen deutlicher. In Kolosser 1, Vers Zuerst Kapitel 2, Vers 9. Liest jemand Kolosser 2, Vers 9?
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Und in Kapitel 1, Vers 19, vielleicht wegen des Zusammenhangs ab Vers 18, ja, bis dahin. Also es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Die Fülle ist klar in Kapitel 2, Vers 9, die Fülle der Gottheit. Das ist der dreieine Gott, also Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und der Herr Jesus selber ist Gott der Sohn. Und so heißt es hier, es war das, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, körperlich in ihm als Menschen wohnt der dreieine Gott. Und so hat der dreieine Gott eben Wohlgefallen gehabt, in ihm zu wohnen, Kapitel 1, Vers 19, und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also da sehen wir etwas von dem, was das bedeutet, er wird zum Heiligtum sein. Das Geheimnis der Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus und zusätzlich der Vater wohnt in ihm, der Heilige Geist wohnt in ihm. Ja, gehen wir zurück zu Jesaja. Also ich hatte gefragt, welche Namen haben wir von dem Messias? Jetzt haben wir in Vers 14 gehabt, Heiligtum, Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns, aber es gibt noch mehr. Jawohl, bei mir Schlinge und Fallstrick für die Bewohner von Jerusalem. Und was das bedeutet, wird gleich erklärt in Vers 15. Liest nochmals jemand.
Dass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.
Jawohl. Und das ist genau die Prophetie auf das Jahr 70 hin. Das heißt, das Ganze hat begonnen bereits im Jahr 66. Da machten die Juden in Galiläa, in Nordisrael, einen spontanen Aufstand gegen die Römer. In der ersten Phase hatten sie enorme kriegerische Erfolge, aber die Römer haben dann schließlich ein Drittel aller Legionen aus dem Weltreich, das ja damals bis nach Britannia, bis nach England ging, in Israel zusammengezogen und haben mit ungewöhnlicher Härte und Brutalität den ganzen Aufstand in Galiläa niedergeschlagen. Und dann haben sie alle jüdischen Gebiete in Transjordanien, heutiges Jordanien, wieder zurückerobert. Dann sind sie auch nach Süden gekommen, haben ganz Judäa zurückerobert. Dann im Jahr 68 kamen die Truppen dem Toten Meer entlang, wollten nach Jerusalem hinauf. Da haben sie noch die Gemeinschaft von Qumran zusammengeschlagen, verbrannt und sind dann hinauf zur Hauptstadt. Im Jahr 68 haben sie ihre Belagerung um Jerusalem aufgestellt. Das war übrigens dieser entscheidende Moment, den Herr Jesus in Lukas 21 angekündigt hatte. Wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und das haben ja auch die messiasgläubigen Juden aufgrund von Lukas 21 gemacht. Die sind alle geflohen im Jahr 68 und konnten sich dann über den Jordan nach Pella retten. Dort hat der König Agrippa sie aufgenommen als friedliebende Bürger. Aber der Krieg ging dann weiter. Es gab da einen Unterbruch von 68 bis 70, weil Kaiser Nero Selbstmord begangen hatte. Dadurch wurde der Krieg kurzfristig gestoppt und deswegen konnten die messiasgläubigen Juden fliehen und sind so verschont geblieben vor den weiteren Katastrophen des Krieges. Aber im Frühjahr 70 kam dann Titus, der Sohn von Vespasian, nach Israel und belagerte dann, schloss den Belagerungsring endgültig um Jerusalem. Innerhalb von 140 Tagen wurde die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und ein Augenzeuge, Josephus Flavius, berichtet, mehr als 1 Million seien damals umgekommen. Und unzählige wurden gekreuzigt rund um Jerusalem herum. 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abtransportiert. Also genau so, wie es hier steht. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden.
Alle noch in die Stadt gekommen sind.
Genau, das war eben wegen dieses Unterbruchs ab dem Jahr 68. Ja. Da war der Krieg gestoppt und darum konnte man sich dann wieder frei im Land bewegen. Und deswegen konnten eben auch die messiasgläubigen Juden alle flüchten. Die wurden nicht aufgehalten auf ihrer Flucht. Und eben die ganzen Festpilger aus ganz Israel konnten im Frühjahr 70 nach Jerusalem kommen zum Passafest, aber das wurde ihnen zum Verhängnis. Denn Titus hat gewartet, bis die alle in der Stadt waren, und dann hat er bewusst den Belagerungsring geschlossen. Ja, also das war eine man kann sagen, eine Bosartigkeit sondergleichen, um so viele wie möglich eben gefangen zu halten. Und so ging Jerusalem unter. Der Krieg ging dann weiter, natürlich noch mit den Rest-Splittergruppen. Der letzte Widerstand wurde gebrochen im Jahr 73 auf Masada, auf diesem Felsen, gewaltigen Felsmassiv am Südende des Toten Meeres. Und zwar so, die haben dann einen Massenselbstmord gemacht. Etwa 1000 Leute waren es und praktisch alle haben sich umgebracht. Und damit war der Widerstand gebrochen. Ja, und dann kommt Vers 16. Ja, bitte. Jawohl.
Jetzt bin ich nicht des Hebräischen mächtig, aber mich würde interessieren, ob die gleichen Wörter aus dem Hebräischen jetzt hier in Jesaja verwendet werden, die Vers 14.
Moment, schnell. Also dieser verlesene Vers in Psalm 69, ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge. Das wird ja zitiert in Römer 9 und es wird gesagt, dass David eben dieses Wort des Gerichts ausgesprochen hat, und das hat sich eben auch ganz besonders eindrücklich erfüllt, indem wir verstehen müssen, ihr Tisch, was ist das für ein Tisch? Der Altar. Und der wurde ja genau zum Fallstrick für Israel. Denn die Passahlämmer mussten ja nach dem Gesetz immer beim Altar in Jerusalem geschlachtet werden. Man konnte nicht die Passahlämmer irgendwo in Nazareth oder in irgendeiner Ortschaft schlachten, sondern man musste nach Jerusalem kommen. Aber dadurch, dass die Juden aus dem ganzen Land im Jahr 70 im Frühjahr nach Jerusalem kamen, zum Tisch des Herrn, wurde das ihnen zum Verhängnis. Denn so konnten die Römer eben den Belagerungsring schließen und eben mehr als 1 Million kamen um. Und so wurde das, was eigentlich zum Segen gegeben war, wurde ihnen zum Fluch. Sie wollten das Passahlamm, das symbolische, aber das wahre Passahlamm hatten sie schon längst verworfen. Und so wurde das, hat sich das erfüllt. Ja, jetzt schnell wegen den Ausdrücken. Ja, sind die gleichen Ausdrücke. Pach und Mokesh. Ja, absolut die gleichen Ausdrücke. Also das verknüpft das Ganze sehr direkt miteinander und ist auch so. Ja, und dann kommt eben Vers 16, wer liest das nochmals?
Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern.
Jawohl, also hier verschließt Gott das Wort Gottes seinem Volk, das den Messias verworfen hat. Das Buch soll zusammengebunden werden, dass sie es nicht verstehen können. Das ist das Gericht der Verblendung über Israel. Und das erklärt, warum es möglich war, durch all die Jahrhunderte konnte man Torah-Studium betreiben und konnte am Schluss trotzdem, war es möglich, das ganze Leben die Torah studiert zu haben und nicht zu erkennen, dass Jesus der Messias war. Und es war durch die Jahrhunderte hindurch, war das immer nur ein kleiner Überrest von Juden, die erkannt haben, Jesus ist doch der Messias. Und ich habe ja das Beispiel schon wahrscheinlich mehr als einmal erzählt, im Zusammenhang mit Daniel 9, wo wir diese genaue Zeitrechnung haben, wann der Messias kommen würde. um zu sterben. Die 69 Jahrwochen von Daniel. Wenn man die durchrechnet, kommt man ja auf das erste Jahrhundert nach Christus. Exakt sogar auf das Jahr 32. Und dann heißt es, und danach wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Und einer der größten Rabbiner des Judentums in den vergangenen 2000 Jahren, das war Rabbi Moshe ben Maimon. Und der schrieb im 12. Jahrhundert in einem Brief an eine Gemeinde in Jemen: Es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen kundgetan, aber sie sind uns verborgen. Und so haben die alten Rabbiner früher dafür gebetet, dass wenn jemand diese Zahlen eben doch rechnet, obwohl man sie nicht nachrechnen sollte, dass sein Gemüt zerspringen möge und seine Rechnung zunichte werde. Und diese Rabbiner gesegneten Andenkens hätten auch gesagt, eben man soll das nicht nachrechnen, weil man sonst dem Einfachen im Volk einen Anlass geben würde, dass er zu Fall kommt. Also er sagt, wir verstehen es nicht, man soll es nicht nachrechnen. Und zwar sagt er ausdrücklich, weil diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Das ist wirklich eine erschreckende Illustration dieses Wortes. Binde das Zeugnis zu. Das Zeugnis auf den Erlöser hin, ja? Ist damit auch eingeschlossen. Versiegel das Gesetz. Und Gesetz heißt ja ganz wörtlich übersetzt. Also das ist der hebräische Ausdruck, aber ganz wörtlich übersetzt. Torah heißt? Ja, Unterweisung. Weisung ist sogar besonders treffend. So hat es ja Martin Buber in seiner Übersetzung zusammen mit Rosenzweig auch jeweils wiedergegeben. Die Weisung für Gesetz. Und zwar kommt Torah kommt von einem Verb, Hora. Das heißt ausstrecken. Und zwar den Finger ausstrecken, um zu lehren, ja? Um hinzuweisen. Und so kann man sagen, ist die ganze Torah eigentlich ein Hinweis auf den Messias hin, auf den Erlöser hin. Denn die Tora macht uns Menschen deutlich, wir sind gar nicht fähig, Gottes Ansprüchen zu genügen. Wir sind Sünder, denn wir können seine Gebote gar nicht wirklich aufrechterhalten. Und die Tora weist aber mit all den Opfern hin, auf den, der einmal kommen sollte, um an unserer Stelle das Gericht zu tragen und sein Blut zu geben. Und so ist das Gesetz eben die Weisung, die hinweist auf Jesus Christus. Und der Jesus sagt ja in Johannes 5 am Schluss, das könnten wir in dem Zusammenhang kurz abschlagen, er sagt das den führenden Juden damals in Jerusalem, liest jemand Johannes 5, 39,
ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, haben und sie sind es, die von uns zeugen. Und
ihr die von mir zeugen, oder?
Die von mir zeugen.
Jawohl.
Entschuldigung. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt?
Jawohl. Also ganz klar, die Schriften, sie zeugen von mir. Die Tora weist hin auf den Erlöser. Und dazu Vers 46 und 47.
Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Jawohl. Also ganz klar, Moses, er hat von mir geschrieben. Und man kann also nicht sagen, ich glaube an die Tora, aber nicht an den Messias. Das geht nicht. Genauso wie man nicht sagen kann, ich glaube an den Messias, aber das Alte Testament hat für mich keine Bedeutung. Es ist eine Einheit. Wenn ihr Moses glaubt, so nicht glaubt, dann könnt ihr auch nicht meinen Worten glauben. Ja, also das zu dem Ausdruck Zeugnis und Gesetz, Tora. Und zwar heißt es hier in Jesaja 8, Vers 16, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Das heißt, nur die Jünger Jesu, die Nachfolger des Messias, die sollen verstehen, was die Bibel meint. Die sollen das Zeugnis wirklich verstehen. Unter ihnen ist es quasi verschlossen. Und dann Vers 17, ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob und will auf ihn hoffen. Also, damit hat für Israel das angefangen, was Martin Buber so eindrücklich nannte, Gottes Finsternis. Martin Buber hat ja, ist ja vor den Nazis geflohen, ist nach Amerika gegangen und hat ziemlich kurz nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges hat er dort Vorträge gehalten unter dem Haupttitel Gottes Finsternis und hat darüber dann ein Büchlein veröffentlicht. Das ist wieder so eine Wortkreation von ihm. Er war ja dazu sehr begabt. Und das hat sich auch gezeigt in seiner Bibelübersetzung. Zum Beispiel das Wort, also der Ausdruck Tohu Wavohu, Wüst und Leer, in 1. Mose 2, hat er dann versucht, im Deutschen wiederzugeben, dass der Klang auch so etwas ergibt wie im Hebräischen. Tohu Wavohu, Irrsal und Wirrsal. Und er hat das Wort geprägt, Gottes Finsternis. Und die Idee war die, wenn die Sonne bedeckt ist vom Mond, dann ist das Licht zwar verdunkelt, aber die Sonne ist immer noch da. Und so ist eine Zeit der Gottesfinsternis sei eine Zeit, in der Gott zwar da ist, aber der moderne Mensch nehme die Gegenwart Gottes nicht oder kaum wahr. Und er wollte damit sagen, seit Auschwitz leben wir in einer Zeit der Gottesfinsternis. Wo die modernen Menschen sagen, wo ist Gott? Und wenn es Gott gäbe, da hätte er doch so etwas nie zugelassen und so weiter. Aber man muss eben nicht bei Auschwitz anfangen, sondern diese Gottesfinsternis hat eigentlich begonnen mit der Verwerfung des Messias. Und darum heißt es hier, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann hat der Mensch Mühe, Gott wahrzunehmen. Wo ist er? Jetzt kann man sich fragen, wer spricht hier? Und ich will auf den Herrn harren. Das wird uns im Neuen Testament durch den Heiligen Geist selber erklärt. In Hebräer 2. Aber man bedenke, der Hebräerbrief wurde geschrieben noch vor dem Jahr 70, im Jahr 62. Also noch bevor all diese Katastrophe über das jüdische Volk gekommen war, da schreibt Paulus im Hebräerbrief Folgendes. Lesen wir am besten ab Vers 11. Liest jemand 2, Vers 11.
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem.
Ja, ich erkläre. Der, welcher heiligt, das ist der Herr Jesus. Die, welche geheiligt werden, das sind die Erlösten, die Gläubigen. Sie sind alle von einem, das heißt, sie stehen alle in dem Plan Gottes des Vaters. Weiter. Jawohl, also der Herr Jesus schämt sich nicht, die Gläubigen seine Brüder zu nennen. Und darum hat er auch Maria Magdalena nach der Auferstehung gesagt, gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dann nennt er die Gläubigen meine Brüder. Und Paulus führt dann an, im Psalm 22, Vers 22, wo der Herr Jesus sagt, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und jetzt geht's weiter.
Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat.
Jawohl, das ist nun Jesaja 8. Nicht wahr? Jesaja 8, 18. Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und in Vers 17, ich will auf den Herrn harren. Oder hier im Neuen Testament, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Also hier spricht der Messias selbst. Ich will auf den Herrn harren, der jetzt eben sich verbirgt vor dem jüdischen Volk, vor dem Haus Jakob. Und dann sagt er, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, das sind all die Gläubigen aus Israel und natürlich auch aus den anderen Völkern, die den Messias erkannt haben. Die nennt er die Kinder, die Gott, die der Herr ihm gegeben hat. Und wenn wir da an Johannes 17 denken, da bezeichnet der Herr Jesus ja die Gläubigen als ein Geschenk des Vaters an ihn. Können wir das kurz aufschlagen? Johannes 17, in dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Liest jemand Johannes 17, Vers 2?
Ja. Weil du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe.
Jawohl. Also, der Jesus nennt hier die Gläubigen, die du ihm gegeben hast. Und denen gibt er das ewige Leben, weil er selber das ewige Leben ist. Und dann Vers 6, bitte.
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.
Noch weiter.
Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt.
Jawohl. Auch da wieder, die Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben. Und dann auch Vers 9 wieder, die, welche du mir gegeben hast. Also vielleicht ist das einem gar noch nicht so bewusst gewesen, dass man als Gläubiger sich sagen kann, ah, ich bin ein Geschenk des Vaters an den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Übrigens dann auch in Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, und so weiter. Wieder, die du mir gegeben hast. Ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und dann sagt er, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Und so ist es, kann man sagen, gewesen 2000 Jahre lang, waren all die, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, ob gläubige Juden oder eben Nichtjuden, die waren eigentlich der Masse Israels gegenüber wie ein Zeichen und Wunder. Warum, wie war das möglich, dass es auch gerade Nichtjuden gab, die die Bibel besser kannten als Juden? Und ihnen anhand des Alten Testaments zeigen konnten, wer der Messias ist. Das ist doch, wäre doch im Alten Testament völlig undenkbar, so etwas. Dass irgendein Ammoniter kommt und den Israeliten erklärt hätte, was eigentlich da in ihrer Bibel steht und wie man das zu verstehen hat. Und überzeugend darlegen kann. Aber das ist jetzt so gekommen, das ist diese Prophezeiung hier. Zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Und dann gehen wir weiter, Vers 19. Vers 20.
Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot.
Jawohl. Also es gibt nicht die Möglichkeit auszuweichen, wenn die Bibel zu einem verschlossenen Buch wird, dann ist man in der Gefahr, dass man in den Okkultismus, in die Esoterik abrückt und so hofft, irgendwelche übernatürlichen Botschaften zu bekommen. Und die Bibel sagt, mit einer solchen Klarheit soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Unmöglich. Und wenn wir denken, gerade in den vergangenen 2000 Jahren ist die Kabbalistik im Judentum so etwas Populäres geworden. Und das ist eine ganz üble Sache. Unter frommen Mäntelchen viel mit Zahlensymbolik wird da gespielt, also Zahlensymbolik der hebräischen Buchstaben des Alten Testaments, und das Ganze ist ein okkultes System, das hinführt bis zu visionären Zuständen und führt sogar bis zu schwarzer Magie. Ich war zum Beispiel, als Ministerpräsident Rabin ermordet worden war, kurz vorher hatten Kabbalisten ein Ritual durchgeführt, um ihn zu töten. Die haben in der Nähe seines Amts, also seines Wohnsitzes, hatten sie schwarze Kerzen ausgeblasen und den kabbalistischen Fluch gesprochen. Und kurz darauf kam dieser Mord. Und auch bei Sharon war das so, dass sie ein solches Ritual durchgeführt hatten, und kurz darauf fiel er dann ins Koma, aus dem er ja bis heute nicht erwacht ist. Ich meine, Okkultismus, das ist die Welt der Dämonen, die eben nicht etwas ist, das es einfach nicht gibt, dass das nur ein Märchen wäre, aber Gott warnt eindringlich, dass wir nichts mit Dämonen zu tun haben dürfen. 1. Korinther 10, dass wir keine Gemeinschaft haben dürfen mit Dämonen, und schon in 5. Mose 18, Vers 10 und folgende hat Gott auch sein Volk Israel gewarnt vor allen möglichen Praktiken des Okkultismus. Und das kann eben ganz verschiedene Formen annehmen. Was in der Kabbalistik gemacht wird, ist genau das Gleiche, was Voodoo-Zauberer auf Haiti tun oder irgendwo auf der Welt. Es ist eine ganz schlimme und üble Sache. Und eben, es ist ja nicht das Ritual, das etwas bewirken kann, sondern Dämonen tun dann das, was die mit ihrem Ritual eben ausdrücken. Aber das geht auch nur, solange Gott das erlaubt. Aber in gewissen Grenzen erlaubt eben Gott dem Satan zu handeln. Das sehen wir auch im Buch Hiob. Der Teufel hatte auch Pläne, was er mit Hiob tun wollte, aber es war nicht möglich. Und Satan beklagt sich: Du hast ja alles, was er hat, eingezäunt. Und dann sagt Gott: Ich erlaube dir, dass du seinen Besitz antastest, aber ihn darfst du nicht antasten. Und so kann Gott erlauben oder eben nicht erlauben. Aber interessant ist, als ich in Togo war, da habe ich auch natürlich gehört, was die so erleben mit ihren Schamanen, mit ihren Zauberern. Das ist zum Beispiel bekannt, dass wenn der Schamane eine Boa schickt gegen eine Person, und wenn die Boa beißt, obwohl das ist ja keine Giftschlange, dann stirbt die Person. Oder es kann auch sein, dass er eine Biene schickt, und wenn die sticht, stirbt die Person. Aber diese Zauberer wissen, bei den bekehrten Togolesen können sie das nicht machen. Funktioniert nicht. Das ist eben, weil wir als Gläubige, als Kinder Gottes unter dem Schutz Gottes stehen. Und das wissen die auch. Aber eben, das ist so tragisch, dadurch, dass eben Gott sein Wort seinem Volk, das den Messias verworfen hatte, verschlossen hatte, haben viele eben versucht, über andere Wege des Übernatürlichen anzuzapfen und mehr erfahren wollen, als was Gott gesagt hat. Übrigens, wenn wir schon bei der Kabbalistik sind, noch ein wichtiger Hinweis: Es wird ja mit Zahlenwerten gearbeitet. Der erste Buchstabe im Hebräischen, Aleph, ist 1, Bet 2, Gimel 3, das geht bis Jud 10, und dann geht es in 10er Schritten, also 10, 20, 30 bis 100, und dann in 100 Schritten, und der letzte Buchstabe, Taf, hat darum den Zahlenwert 400. Also wenn wir jetzt das Wort Vater haben, Av, Aleph, Bet, dann wird das bedeuten, Aleph ist 1, Bet 2, Zahlenwert von Av ist 3. Und da wird in der Kabbalistik sehr viel damit gearbeitet. Also Zahlenwert von Av ist 3, und ein ganz anderes Wort hat auch diesen Zahlenwert, und dann wird da eine Verknüpfung gemacht zwischen den Wörtern über den Zahlenwert. Und manchmal kommen auch Gläubige mit diesen Dingen und sagen, ja, ist doch interessant, da das Wort Wahrheit und Gnade und kann man diese zahlenmäßigen Verbindungen machen. Da muss man fragen, seit wann werden die hebräischen Buchstaben als Zahlen benutzt? Dann sage ich vielleicht, weiß nicht. Dann kann man erklären, man kann es belegen seit der Makkabäerzeit. Das ist 2. Jahrhundert vor Christus. Aber früher kann man das nicht belegen. Und ich habe ja viele hebräische Inschriften übersetzt, etwa 100 Inschriften. Und in der Zeit der biblischen Propheten, der letzte war ja Malachi, 400, also in der Zeit vor Malachi, da findet man auch Zahlen auf den Inschriften, aber das sind andere Zeichen außerhalb des Alphabets. Da findet man nie diese Art und Weise, dass man die Buchstaben für Zahlen benutzt. Ab der Zeit der Makkabäer wird das so eingeführt und darum auch in den hebräischen Bibeln für Kapitelangaben werden diese Buchstaben benutzt. Und es ist ganz, ganz klar, dass man diese Zahlenwerte dafür verwendet. Aber damit kann man sagen, das ist natürlich ein Problem, wenn man erst nachweisen kann, dass Buchstaben als Zahlen verwendet wurden nach der Zeit des letzten Propheten des Alten Testaments, kann man natürlich nicht sagen, das sei im Alten Testament so, dass die Buchstaben auch Zahlen bedeuten. Und damit ist das eigentlich, hat man ja eigentlich schon den Boden entzogen, diesen Spekulationen. Ja?
Es gibt doch in der Offenbarung diesen Bezug auf die Zahl 666.
Oder? Jawohl.
Hat das was damit zu tun?
Ja, natürlich. Da geht es genau um den Zahlenwert. Da wird ja gesagt, der Name des Tieres, also des kommenden Diktators von Europa, wird den Zahlenwert haben 666. Und wir können das kurz aufschlagen. Wir machen ja in der Bibelklasse immer Exkurse, nicht wahr? Aber das ist eben der Vorteil, das ist kein Vortrag, da würde man immer schön die Linie verfolgen, und bei Vorträgen haben wir es nicht so gern, wenn Leute immer zwischendurch Fragen stellen, und darum machen wir eben Bibelklasse, dann haben wir es eben gern, wenn Leute zwischendurch Fragen stellen. Also, Offenbarung 13, Vers 18, liest jemand? Jawohl. Und jetzt Kapitel 14, Vers 1. Also gerade der nächste Vers dazu.
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben.
Jawohl. Jawohl. Also welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen, ja? Habt ihr auch seinen Namen, oder? Ja. Gut. Jetzt der kommende Diktator wird ein neues Zahlungssystem haben, wo man auf der rechten Hand oder auf der Stirn, da muss sein Name draufstehen oder die Zahl seines Namens. Und nun ist interessant, gerade im nächsten Vers heißt es von dem gläubigen Überrest aus Israel, nach der Entrückung, dieser 144.000, das sind die Ersten, die sich bekehren werden nach der Entrückung. In der großen Drangsal, die danach folgt, da wird ein Drittel der ganzen Bevölkerung Israels zum Glauben kommen. Aber diese 144, das ist die Vorhut. Wir werden darum auch hier die Erstlingsfrucht genannt in Offenbarung 14. Nun, da heißt es, die tragen den Namen des Lammes an der Stirn. Interessant. Was ist der Zahlenwert von Jesus? Ja? 888. Also ist eben so, im Griechischen gibt es die Zahlenwerte. Aber das geht schon weiter zurück als das Neue Testament. Also jetzt da im Neuen Testament wird das im Zusammenhang mit diesem Namen, mit dem Namen des Diktators wird von Zahlenwerten gesprochen. Und wenn man jetzt den Namen Jesus im Griechischen nach der Zahlenbedeutung zusammenrechnet, dann ergibt das die Quersumme 888. Und das ist ja schon frappant, oder? Gerade ein Vers nachher heißt es vom Überrest, die haben den Namen des Lammes an ihrer Stirn, und von den anderen heißt es den Namen oder die Zahl des Tieres 666. Und da sehen wir, 7 ist dazwischen. 7 ist höher als 6, 8 ist noch höher als 7. 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen, der eben dem Anspruch Gottes nicht genügt, unter 7. Und der Herr Jesus, der Vollkommene, wird beschrieben nicht mit der Zahl 7, sondern wirklich die Perfektion nochmals überhöht. Und darum 8, 8, 8. Ja, reicht das als Antwort auf die Frage? Gut, jetzt machen wir Pause.
Chronologisch, wie kann man das einordnen? Also wenn wir das stattfinden, also kann man das in der Mitte der Drangsal oder?
Also es ist so, die Entrückung wird stattfinden in der Gemeinde und erst dann kann der Antichrist auftreten. Das heißt offenbar werden. Er könnte jetzt schon leben, aber es ist unmöglich, dass irgendjemand sagen könnte, das ist er. Darum ist es ist so unsinnig, wenn dann Leute sagen, ja, vielleicht Obama oder vielleicht so. Es geht gar nicht. Unmöglich. Aber der wird also erst nach der Entrückung auftreten und dann wird er dieses neue Zahlungssystem einführen. Also das betrifft dich und mich nicht. Ja, dann gehen wir jetzt in die Pause. 20 Minuten. Wir hatten uns beschäftigt mit dieser Verblendung Israels, die da in Jesaja 8 angedeutet wird. Vielleicht dazu noch eine ganz zentrale Stelle im Neuen Testament mit einem ganz wichtigen Zusatzpunkt. Liest jemand Römer 11, Vers 25? Römer 11, Vers 25.
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst Glut dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden,
jawohl. Also hier wird gesagt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Es ist also wichtig, dass man betont, nicht einfach das Volk Israel ist verstockt worden, sondern ein Teil, der ungläubige Teil. Natürlich ist das der größte Teil, das auf jeden Fall, aber eben man muss immer betonen, nicht einfach Israel hat den Messias verworfen, sondern die Masse hat ihn verworfen. Und es war eben nicht, es waren nicht alle, sondern es war ein großer Teil. Und das hat dazu geführt, dass ihnen eben wieder Verstockung widerfahren ist. Aber die ist begrenzt durch das Wörtchen bis. Bis, dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Die Vollzahl der Nationen ist diese Zahl von Menschen, die Gott, der Vater, festgelegt hat, die aus den Heidenvölkern in dieser Zwischenzeit, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus, zum Glauben kommen werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Wenn diese Vollzahl, die Gott allein kennt, voll ist, wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Und dann heißt es, eben bis, dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und also wird ganz Israel errettet werden. Zwar heißt es in Römer 9, dass nur ein Überrest von Israel errettet werden wird. Und jetzt steht hier, ganz Israel wird errettet werden. Das ist kein Widerspruch, denn Sacharja 13, Vers 8 macht uns deutlich, dass in der großen Drangsal durch den Angriff von Norden werden zwei Drittel der Bevölkerung Israels ums Leben kommen. Und ein Drittel wird umkehren und wird den Herrn anrufen in der Not. Das ist der Überrest Israels, der nach der Entrückung zum Glauben kommen wird. Und weil eben die zwei Drittel umkommen, dann ist der Drittel eben ganz Israel. Und so stimmt Römer 9 mit Römer 11 genau überein. Nur ein Überrest wird errettet werden, aber dieser Überrest ist dann ganz Israel. Aber es ist ja doch eindrücklich, wenn ein Drittel der Bevölkerung sich bekehrt, wenn wir so etwas wünschen dürften für Deutschland oder für die Schweiz oder für Frankreich. Aber eine solche Verheißung haben wir nicht, aber für Israel steht diese Verheißung.
Naja, der Kehrwert ist natürlich sehr grausam, wenn man von 80 Millionen zwei Drittel zu Tode kommt, das ist eine Menge Leute.
Sie sprechen jetzt von
Sie sagten, es wäre schön, wenn
ja, klar, aber das Tragische ist, der Prozentsatz von echten Christen in Deutschland ist
unter 1%.
Ist ja bescheiden. Also ich möchte es mal so sagen, ja, genau. Ja, jetzt.
Die Partei der bibelfesten Christen kommt nicht einmal über die 5%-Hürde bei den Wahlen.
Ja, eben. Ja, das, also das nur zur Dramatik dieser Verblendung, aber eben mit dem richtigen Blick, es ist eben zum Teil Verstockung widerfahren. Und jetzt könnten wir kurz nach Jesaja 6 zurückblättern, denn das ist ein ganz zentrales Kapitel im Zusammenhang mit der Verstockung Israels. Zuerst wird da beschrieben, wie Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat in einer Vision. Liest jemand mal Jesaja 6 ab Vers 1? Also, ja, mal bis hierher, ja, dann gleich weiter. Wir stehen hier im Jahr 759 vor Christus, nach strenger Chronologie, im Todesjahr des Königs Uzzia. Und was erstaunt ist, Jesaja sieht Gott. Aber wir wissen ja aus 2. Mose, da sagt Gott zu Mose, dass niemand Gott sehen kann und leben kann. Wie sollen wir uns das erklären, dass es eben doch möglich war, dass Jesaja Gott gesehen hat? Hat jemand eine Erklärung dafür? Der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Das ist ja eine ganz geheimnisvolle Person im Alten Testament, die immer wieder vorkommt. Der Engel des Herrn. Wer ist das? Der Herr Jesus, wie kann man das belegen? Aber er ist ja, aber im Alten Testament erscheint der Engel des Herrn und der Herr Jesus ist ja erst Mensch geworden vor 2000 Jahren. Was sagst du? Gut, also zu dem Wort Engel, auf Hebräisch Malach, heißt einfach Bote. Das Wort Malach wird in der Bibel verwendet für menschliche Boten, zum Beispiel von einem König, 2. Könige 1. Da kommen die Boten des Königs, das sind Malachim. Das könnte man übersetzen mit Engel. Aber ist ja klar, das sind keine Engel, das sind Menschen. Also das Wort Malach ist eben weiter als unser deutsches Wort Engel. Da denken wir immer an Engelwesen. Und wenn wir das einfach so nehmen, wie es im Hebräischen ist, Malach Adonai, dann ist es der Bote des Herrn. Und dann ist auch noch gar noch kein Bezug zu Engeln. Das Wort Malach wird im Alten Testament auch benutzt für Engel, weil sie eben auch Boten Gottes sind. Aber wir müssen einfach sagen, wer ist diese geheimnisvolle Person, der Bote oder der Gesandte des Herrn? Das erste Mal kommt er vor in 1. Mose 16, in der Geschichte von Hagar, die Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen geflohen war. Und da begegnet ihr der Engel des Herrn an der Wasserquelle in der Wüste auf dem Weg nach Sur. Liest jemand 1. Mose 16, Vers 7? Und so geht das weiter. Hier findet also ein Dialog statt zwischen dem Malach Adonai und Hagar. Aber schauen wir mal, in Vers 12 spricht er immer noch und er spricht jetzt von Ismael, ihrem Sohn. Bitte lesen, Vers 12. Jawohl, also Namen steht hier nicht, einfach, da nannte sie den Herrn, Jahwe, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Also ist ganz klar im Text hier, plötzlich wird der Engel des Herrn, wird genannt der Herr, und zwar Jahwe, das bedeutet der ewige Gott ohne Anfang und ohne Ende. Und daraus können wir schließen, der Bote des Herrn ist Jahwe selbst. Aber wenn der Bote des Herrn von Jahwe gesandt ist, ja, dann muss es offensichtlich Jahwe geben, der sendet, und Jahwe geben, der gesendet ist. Da merkt man schon alttestamentlich, in der Gottheit gibt es mehr als eine Person. Und nun, Hagar konnte den Engel, also den Boten des Herrn, sehen. Ist ihr da erschienen auf dem Weg. Und später haben wir weitere Beispiele. Nur möchte ich vielleicht noch erwähnen, die Geschichte von Simsons Eltern. Auch da erschien der Engel des Herrn und sie meinten, das ist ein normaler Mensch. Plötzlich, als er dann von ihnen wegging, merkten sie, wir haben Gott gesehen. Und Simsons Vater sagt, wir müssen sterben, wir haben Gott gesehen. Und die Mutter sagt sich, ja, das kann ja nicht sein, wenn Gott solche Pläne mit uns hat, wird er uns doch nicht sterben lassen. Und sie sind auch nicht gestorben, aber sie haben Gott gesehen. Und das macht klar, Gott konnte im Alten Testament eine Gestalt annehmen, die für den Menschen erträglich war. Aber Gott in seiner absoluten Gottheit zu sehen, das war unmöglich. Und darum steht auch in 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott, welcher ein unzugängliches Licht bewohnt. Wir müssen das aufschlagen, das ist jetzt ganz wichtig. Als Beweistext. Lies uns jemand vor, 1. Timotheus 6, Vers 16.
Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.
Jawohl. Den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Gott in seiner absoluten Gottheit ist nicht zu sehen für Geschöpfe. Aber eben Gott kann sich sichtbar machen auf eine Art und Weise, die erträglich war. Und so konnte Jesaja Gott sehen, aber das Sehen der Herrlichkeit Gottes führte sofort zu einem Empfinden seines moralischen Zustandes. Und darum sagt er in Vers 5, Jesaja 6, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Und er wurde sich plötzlich bewusst, der Prophet Jesaja, das war ja nicht irgendwer, der so schmutzig redete, aber er wurde sich bewusst, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Nun können wir aber sagen, dass diese Erscheinungen Gottes im Alten Testament immer Erscheinungen des Sohnes waren. Weil der Herr Jesus, der Sohn, er ist es, der Gott offenbart. Schauen wir in 1. Johannes 2. Da wird klar, immer über den Sohn kommen wir zum Vater, weil sich Gott eben durch den Sohn offenbart. Zum Beispiel 1. Johannes 2. Vers 23.
Jeder, der den Sohn leugnet.
Ja, wer liest?
Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.
Jawohl. Also es geht nicht umgekehrt. Man kann nicht den Vater bekennen und dann hat man den Sohn auch. Sondern der Weg geht immer über den Sohn. Und so sagt auch der Herr Jesus in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er sagt dann in Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott offenbart sich über seinen Sohn und darum ist vor 2000 Jahren eben der Sohn Mensch geworden. Nicht der Vater ist Mensch geworden. Auch nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn ist Mensch geworden. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater.
Ist das nicht das, was auch Johannes in Johannes 12 überliefert, 40 bis 41? Diese Stelle hier in Jesaja.
Ja, genau, darauf wollte ich noch kommen. Ja, darauf komme ich noch, genau. Aber zuerst wollte ich eben klar machen, die Offenbarung Gottes geht über seinen Sohn. Und in Kolosser 1, Vers 15 wird gesagt, dass der Sohn eben das Bild Gottes ist. Kolosser 1, Vers 15. Es geht um den Sohn, seiner Liebe. Liest jemand?
Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung.
Jawohl. Das heißt, er macht den unsichtbaren Gott, also Gott, der grundsätzlich unsichtbar ist, macht er sichtbar, der Sohn. Und Hebräer 1, Vers 1. Bis 2. Ist 3. Ja? Kann das jemand vorlesen?
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
Ja, das reicht. Und es geht mir speziell um den Ausdruck in Vers 3, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Also Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar durch den Sohn, weil der Sohn ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Ja, und in Johannes 12, das war eben das, was Carlo gerade angeführt hat, da haben wir nun eine ganz interessante Erklärung. Liest du gleich mal vor, ab Vers 37. Johannes 12, 37. Jawohl, also hier wird zitiert aus Jesaja 53, Vers 1, um zu zeigen, warum eben so viele im Volk Israel nicht an den Messias Jesus glaubten, trotz der vielen Wunderzeichen. Und dann erklärt er weiter, Johannes, Vers 39. Nur weiter, bitte. Jawohl, da, jetzt erklärt Johannes, sie konnten nicht glauben, weil eben diese, in Jesaja 6, wir kommen jetzt gleich auf diese Stelle, aus der hier zitiert wird, weil in Jesaja 6 eben vorausgesagt wird, das Volk wird verstockt werden. Gott verblendet ihre Augen, verstockt ihr Herz. Und das ist aus Jesaja 6, Vers 10, da kommen wir jetzt eben gleich darauf zu sprechen. Und jetzt erklärt Johannes in Vers 41,
dies sprach Jesajas, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete.
Jawohl. Also er sagt, Jesaja hat damals seine Herrlichkeit gesehen. Und auf wen bezieht sich das? Im Vers 37 haben wir gesehen, wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatten, glaubten sie nicht an ihn. Und dann hier, Vers 41, dies sprach Jesajas, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also,
er hat Gott gesehen in der Form des Seraphim.
Nein, die Seraphim waren ja um den Herrn her. Das waren eben diese Thronengel. Die werden in Kolosser 1, Vers 16 genannt, Throne. Es gibt ja verschiedene Engel, Throne, Herrschaften, Fürstentümer und diese Seraphim, das sind eben diese Thronengel, die um den Thron her sind. Aber er sah eben Gott auf dem Thron, den Herrn, den Herrlich, den Herrn der Heerscharen. Und Jesaja erklärt, Johannes erklärt hier, Jesaja hat von der Verstockung Israels gesprochen, damals, als er seine, will sagen, Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Also hier erklärt Johannes 12, das war wirklich der Sohn Gottes, dort in Jesaja 6, den der Prophet sehen durfte. Er hatte geöffnete Augen. Und jetzt kommen wir gleich zu den weiteren Versen bezüglich der Verstockung. Wer liest weiter Jesaja 6, 8 bis 13?
Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzel.
Jawohl. Also, Jesaja ist ein Bild von den Juden, die die Herrlichkeit Jesu sehen. Ja? Und er bekommt den Auftrag zu gehen, weil er bereit war. Hier bin ich, sende mich. Übrigens, interessant, er hört die Stimme des Herrn. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Einmal in der Einzahl, einmal in der Mehrzahl. Wie kann Gott sprechen in der Mehrzahl, für uns gehen? Nun, das ist ein Hinweis auf die Dreieinheit Gottes schon im Alten Testament. Es gibt hier viele. Aber das ist auch so eine Stelle. Man hat dann im Judentum, im orthodoxen Judentum, lehnt man die Trinitätslehre ab. Und da hat man versucht, das so zu erklären, das ist ein Pluralis Majestatis. Also eine Mehrzahl der Erhabenheit, der Herrschaft, ja. So wie wenn der Papst etwas beschließt und sagt, wir haben beschlossen. Aber das will nichts anderes sagen als, ich habe beschlossen. Aber einen Pluralis Majestatis kennt man im Althebräischen nicht. Es gibt keinen Beleg dafür. Also man kann es nicht so abtun. Und die einfache Erklärung ist dieselbe wie damals in 1. Mose 1, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist eben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und auch hier, ja? Also eins ums andere, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig beantworten.
Okay, ich habe eine Frage, und zwar noch in Bezug auf den Engel des Herrn.
Ja?
Im 3. Mose erscheint da der Engel des Herrn in der Vorschlange, oder? Und in Apostelgeschichte...
Nicht 3. Mose, was meinst du? Achso, er spricht natürlich zum Hohen Rat und er benutzt die gleichen Ausdrücke, wie sie im Alten Testament verwendet ist, ohne das schon zu erklären. Er lässt die Ausdrücke so, wie sie sind, aber gerade in 2. Mose 3, da erscheint also der Engel des Herrn, der Bote des Herrn, im Dornbusch und nachher, wenn man weiterliest, spricht Jahwe aus dem Dornbusch. Und er fragt, wer bist du, was ist dein Name? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Also der Ewigsein, der Unwandelbare. Auch dort, gerade in 2. Mose 3, wird ganz klar deutlich, der Bote des Herrn ist der ewige Gott selbst. Ja, aber eben, Stephanus belässt es bei den Ausdrücken, wie die Bibel das im Alten Testament braucht, ohne ihnen bereits schon etwas zu erklären. Ja, und... Darf
ich auch noch?
Ja, klar.
1. Mose 18, also die Erscheinung bei Abraham, wo er unter der Terebinte bei Mamre
war, ja.
Da ist es auch interessant, dass ausgerechnet drei Personen zu ihm kommen und eine davon muss ja mindestens Jesus gewesen sein, nach dem was...
Ja, also eine Person ist der Herr selbst und die zwei anderen waren Engel. Und die zwei anderen, die gehen danach, Kapitel 19, zu Lot nach Sodom. Aber der Herr geht nicht mit. Weil Lot war am falschen Ort. Und der Herr bekennt sich nicht zu ihm, er schickt nur die Boten. Aber zu Abraham, er war voll in Gemeinschaft mit Gott, damals in Hebron. Das heißt auch Gemeinschaft, Hebron. Und dort hat der Herr direkt mit ihm Gemeinschaft. Ihm erzählt er alles, was seine Pläne sind. Und Abraham darf ihn bitten, Ja, also es ist ein mutiges, kühnes Beten. Ja, aber das ist ein wichtiger Unterschied. Und darum in Hebräer 13 wird dann gesagt, dass gewisse Menschen haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Und das ist dann eben gemeint, zum Beispiel Lot, der eben diese zwei Engel dann empfangen hatte in Sodom. Ja gut, gehen wir also zurück zu Jesaja 6. Jetzt haben wir diese Prophetie über die Verstockung Israels. Vers 10. Mache dieses Volk fett. Sie sollen den Herrn eben nicht sehen können, so wie Jesaja ihn sehen durfte. Eben der Prophet Jesaja, der so viel über den Herrn Jesus prophezeit in seinem Buch, nicht wahr? Er sah ihn und kündigte ihn an, aber das Volk soll verstockt werden. Und dann stellt er die Frage, wie lange soll das dauern? Sieht man das in Vers 11? Wie lange, Herr? Und die Antwort ist nicht ewig, sondern bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte, viele sind inmitten des Landes. Ich habe erklärt, wie im Jahr 70 eben die Römer alles zusammengeschlagen haben, beziehungsweise 66 bis 73. Und da sind dann auch viele Juden, die diesem Massaker, so sagen kann, entfliehen konnten, sind in den heutigen Irak geflohen, vor allem dorthin, in ein Gebiet, schnell erreichbar, aber außerhalb des Römischen Reiches. Darum, die konnten nicht irgendwo nach Libanon oder so flüchten oder nach Ägypten. Das war ja alles römisch. Ins Zweistromland. Und dann hat man sich aber in den weiteren Jahren wieder aufgerafft im Judentum und hat dann schließlich unter einem falschen Messias Bar Kochba wieder einen Aufstand gegen die Römer versucht. Im Jahr 132. Und das hat dann wieder einen dreijährigen Krieg gegeben, den Hadrian brutal niedergeschlagen hatte. Und da kam durch den Krieg direkt, kam etwa eine 500.000 Menschen wieder ums Leben. Und durch die Folgen, Seuchen und Hungersnot, nochmals etwa eine 500.000. Und auch da sind wieder unzählige Juden sind geflohen ins Zweistromland. Ums Jahr 70 und Jahr 135 herum sind etwa 1 Million Juden geflohen. Aber auch danach, da war jetzt der Judenstaat am Boden wirklich zerstört, endgültig fertig gemacht. Aber da gab es immer noch eine jüdische Population. Und die wurden aber dann unter den Römern sehr stark unterdrückt. Und die Geschichte ging weiter. Die Römer haben übrigens in beiden Kriegen auch das Land ökologisch zerstört, was sie nur konnten. Also bewusst die Umwelt zerstört. Und so hat sich dieses Wort erfüllt, eben, dass das Land verödet wird. Aber später, ich kürze ein bisschen ab, im 7. Jahrhundert kamen die Muslime aus dem heutigen Saudi-Arabien und wollten alles islamisieren im Nahen Osten. Die sind dann nach Jerusalem eingedrungen, 638, und dadurch kamen die Juden wieder unter Druck, die damals noch im Land lebten, durch den Islam. Und die haben das Land auch noch weiter verwüstet, denn die haben den Ackerbau nicht geliebt, diese Nomaden aus der saudischen Wüste. Und die haben durch ihre Ziegen und Schafe all das fruchtbare Ackerland erst recht noch zerstört. Und so ging das weiter. Das Land wurde immer mehr von Juden entvölkert. Eben um diesem Druck, da wieder zu entfliehen, sind sie wieder weggegangen. Und die Verwüstung des Landes ging auch so in einen Prozess vorwärts. Später, jetzt springe ich wieder ein bisschen schnell in der Geschichte, ab 1517 herrschten die Türken über das Land und die haben dann eine Baumsteuer erhoben. Also man musste für Bäume auf dem Grundstück Steuern bezahlen. Und da haben natürlich die Bewohner eigenhändig die Bäume gefällt und so ist das Land noch mehr verwüstet worden. Und unter den Türken wurden die Juden auch wieder sehr, sehr bedrängt. Das hat wieder zu neuen Fluchtwellen geführt. Und im 19. Jahrhundert wurde dann dieser große Oriente-Eisenbahnlinie gebaut. Und da brauchte es natürlich Brennstoff für die Lokomotiven und da haben wir auch noch die wunderbaren Reste der Charonne, der Sharon-Ebene hat man abgeholzt und verwüstet. Also der Höhepunkt der Verwüstung wurde erreicht endgültig im 19. Jahrhundert. Und um 1800 gab es noch 5000 Juden im Land. Das war nun der absolute Tiefpunkt. Wir haben gelesen, ist noch ein Zehntel darin, so wird er nochmals vertilgt werden. Ist genau so gekommen, immer noch weiter runter, bis da die 5000 waren. Und dann kam das 19. Jahrhundert, das Ende des 19. Jahrhunderts mit der ersten Einwanderungswelle 1882. Die russischen Juden kamen und dann die zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle, bis dann der Staat Israel 1948 gegründet wurde und so weiter. Und jetzt heißt es hier, also diese Verstockung soll dauern, bis die Städte verwüstet sind, bis das Land verödet ist. Aber da bleibt immer ein Wurzelstock zurück. Das heißt, es musste immer eine jüdische Minorität im Land geben. Das ist ganz wichtig, wenn man mit Leuten diskutiert, die sagen, ja, die Juden haben doch kein Anrecht auf das Land, die sollen das den Palästinensern lassen, warum sind die eigentlich da zurückgekehrt? Muss man sagen, halt, halt, halt. Natürlich sind die aus aller Welt zurückgekehrt, aber es gab immer eine jüdische Präsenz. Dieser Bezug zum Land ist nie in der Geschichte abgebrochen. Und die wichtigsten Städte dieser ständigen Präsenz der Juden waren Jerusalem, ja, und auch Ostjerusalem. Das ist politisch ganz wichtig. Und dann weiter Hebron im besetzten Westjordanland. Das war eine der ganz wichtigen Städte. Hebron, dann Tiberias und Safed in Galiläa. Natürlich auch andere Städte, aber das waren die allerwichtigsten Orte der jüdischen Präsenz. Und das Wunderbare ist jetzt Folgendes. Im 19. Jahrhundert ist also das erreicht, bis verödet, bis sie entvölkert sind. Und ab dem 19. Jahrhundert hat die Judenmission eine totale Wende erlebt. Seither haben sich plötzlich so viele Juden begonnen zu bekehren. Auch Rabbiner. Also etwas, was man in den Jahrhunderten vorher nie erlebt hatte. Was Luther nicht erlebt hatte. Der war so frustriert, der dachte, jetzt gibt es auch bei den Juden eine Erweckung, wenn es bei uns eine Erweckung gegeben hat. Sagt er sich bei uns in Deutschland. Aber war nichts. Und darum war er dann so erzürnt, die sind so verstockt und hat sich dann eben versündigt. Aber im 19. Jahrhundert kam die Wende. Und da haben sich so viele bekehrt. Und auch heute ist es so, man rechnet mit Minimum 400.000 bekehrten Juden weltweit. Die glauben, dass der Jesus der Messias ist, dass er Gott der Sohn ist. Die glauben an die Trinität, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Also ganz eindrücklich. Und die Bekehrungsrate ist wohl höher heute als in der Schweiz oder in Deutschland. Also da ändert sich jetzt wirklich. Aber das ist wirklich die Bestätigung von Jesaja 6 bis, und dann kommt die Wende. Aber
36 spricht ja von dieser Umwandlung, oder? Vom Volk Israel.
Jesaja.
Nein,
Jesaja 36. Beziehungsweise 36 und 37, ja, aber diese Umwandlung dort deutet dann speziell auf diese große Erweckung nach der Entrückung im Land. Da geht es ausdrücklich, die kommen ins Land und da werden sie dann zur Umkehr kommen. Und es ist interessant, ich habe gesagt, mindestens 400.000 Bekehrte, aber die meisten sind im Ausland. In USA, Kanada, in Israel selber ist es viel schwieriger. Da sind es vielleicht 10.000. Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, wenn man denkt, dass es eine Handvoll messiasgläubige Juden waren 1948 bei der Staatsgründung. Es waren jedenfalls nicht sehr viele. Und da ist doch einiges gegangen. Man denkt etwa 10.000 heute. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was in der Diaspora geht. Und eben, was wir in Hesekiel 36 haben, das ist eine Erweckung, die kommen wird im Land. Und das ist nach der Entrückung. Zuerst die 144.000 aus allen 12 Stämmen und dann eben der Drittel, der sich in der großen Drangsal bekehren wird. Aber eben, das war mir wichtig, dass man noch dieses Kapitel 6 dazu nimmt, wenn wir in Jesaja 8 eben diese Verstockung gesehen haben. Und nächstes Mal fahren wir dann weiter mit den Versen danach und Kapitel 9, wo der Jesus kommt als Messias, der das Licht in die Dunkelheit bringt. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir haben gesehen, wie du gekommen bist vor 2000 Jahren und wie du für so viele ein Fels des Strauchelns, ein Stein des Anstoßes warst, für alle die, die sich nicht vor dir beugen wollten. Und wir müssen einfach sagen, es ist eine so gewaltige Gnade, wenn wir von uns sagen können, dass wir dich gefunden haben, den Erretter. Wir können das nicht irgendwie uns zuschreiben, sondern wir wollen staunen über diese Gnade, die in unserem Leben gewirkt hat und die auch unsere Augen, unsere Herzen geöffnet hat, sodass wir dich erkennen konnten, deine Herrlichkeit sehen durften, so wie Jesaja das tun durfte. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist und dass du dein Heil bringen wolltest für jeden, der bereit ist, sich vor dir zu beugen. Amen.